Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesarbeitsminister Heil will ein Recht auf Homeoffice gesetzlich verankern, auch aufgrund der Erfahrungen in der Corona-Krise. Dort, wo es möglich sei, sollten Beschäftigte mindestens 24 Tage pro Jahr für mobile Arbeit beanspruchen können. Der Arbeitgeber soll den Wunsch nach Heilsplänen nur aus organisatorischen oder betrieblichen Gründen ablehnen dürfen. Kritik kommt von CDU und FDP.
Der Esstisch wird zum Arbeitsplatz. Katharina Niesert, Mutter von zwei Kindern, arbeitet in der Marketingabteilung eines Unternehmens und seit kurzem auch regelmäßig von zu Hause aus, einen Tag pro Woche im Homeoffice.
Ausschlaggebend war Corona, die Situation, dass alle zu Hause waren und von zu Hause arbeiten mussten und das sehr gut geklappt hat.
Der Arbeitsminister legt jetzt seinen Entwurf für ein Gesetz zum mobilen Arbeiten vor. Corona habe gezeigt, dass Arbeit zu Hause machbar sei, sagt Heil. Allerdings fehlten in vielen Bereichen Regeln.
Und dafür braucht es einen modernen Ordnungsrahmen, der zum einen den Beschäftigten, bei denen das möglich ist, das Recht gibt, zumindest mal zeitweise auch mobil und von zu Hause aus zu arbeiten. Das auch klar regelt, das Arbeitsschutzrecht und das Arbeitszeitgesetz gelten auch im Homeoffice.
Der Entwurf des Ministers sieht einen Rechtsanspruch auf mindestens 24 Tage Homeoffice pro Jahr vor. Die Arbeitszeit soll verpflichtend digital erfasst werden. Beim Versicherungsschutz soll Arbeit zu Hause der Arbeit im Büro gleichgestellt sein. Lob kommt von den Gewerkschaften. Wenn es einen Rechtsanspruch gäbe, sei es viel einfacher, Arbeit im Homeoffice auch praktisch im Betrieb umzusetzen.
Es ist ein guter Anfang, deshalb begrüßen wir die Initiative von Hubertus Heil und insbesondere, dass die Tarifvertragsparteien und Betriebsräte stärkere Mitwirkungsrechte bekommen, um Homeoffice im Interesse der Beschäftigten zukünftig gestalten zu können.
Der Koalitionspartner dagegen nennt Heils Vorschlag ein Bürokratiemonster und insgesamt einen Irrweg.
Wir wollen mobiles Arbeiten, wir wollen das Homeoffice, aber wir wollen eben nicht den Rechtsanspruch, weil das hat nichts vor Gerichten zu tun, sondern hat was mit der Praxis zu tun.
Der Entwurf des Arbeitsministers geht nun in die Abstimmung ins Kabinett. Ob sich im Gesetzestext am Ende ein Rechtsanspruch auf Homeoffice wiederfindet, scheint derzeit offen. Katharina Niesert jedenfalls ist zufrieden mit ihrer Arbeit zu Hause, sagt sie, und ihr Arbeitgeber ist es auch.
Ein Reformvorschlag für die Pflege kommt von Bundesgesundheitsminister Spahn. Er will Heimbewohner und ihre Angehörigen finanziell entlasten. Dafür sollen die Kosten für die stationäre Pflege gedeckelt werden, kündigte der CDU-Politiker in der Bild am Sonntag an. Künftig sollten Heimbewohner längstens 3 Jahre maximal 700 Euro monatlich zahlen. Außerdem will Spahn Pflegeheime dazu bringen, ihre Mitarbeiter mindestens nach Tarif zu bezahlen. US-Präsident Trump ist nach Darstellung seiner Ärzte auf dem Weg der Besserung. Gleichzeitig räumten sie ein, dass Trumps Gesundheitszustand nach seiner Corona-Infektion zwischenzeitlich ernster war als offiziell dargestellt. Dies hatte bereits sein Stabschef Meadows gestern im US-Sender Fox News gesagt. Heute erklärten Trumps Ärzte, dass der Präsident möglicherweise schon morgen das Krankenhaus verlassen und ins Weiße Haus zurückkehren könne.
Hupen für den Präsidenten. Mit Autokorsos und Bootsparaden bringen Amerikaner in vielen Teilen des Landes ihre Unterstützung für Donald Trump zum Ausdruck. Bilder, die den Präsidenten angesichts seines zum Stillstand gekommenen Wahlkampfes erfreuen. Danke euch so sehr, twittert Trump heute über einem Video, das seine Unterstützer vor dem Krankenhaus in der Nähe von Washington zeigt. Gestern Abend äußert Trump sich mit einer Videobotschaft zum ersten Mal persönlich zu seinem Gesundheitszustand. Ich will Ihnen sagen, dass ich beginne, mich gut zu fühlen. Du weißt nicht, wie die kommenden Tage werden. Ich schätze, das ist der echte Test. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Heute tritt Trumps Ärzteteam erneut vor die Presse und muss sich die Frage gefallen lassen, warum man zunächst verschwiegen hatte, dass der Präsident am Freitag mit Sauerstoff behandelt werden musste.
Ich habe versucht, die optimistische Haltung wiederzuspiegeln, die das Team und der Präsident bei seinem Krankheitsverlauf hatten. Ich wollte keine Informationen geben, die den Krankheitsverlauf in eine andere Richtung steuern. Dabei kam auf, dass wir versuchen würden, etwas zu verheimlichen, dass das nicht unbedingt stimme. Wie mit jeder Krankheit gäbe es Hochs und Tiefs, so Conley. Trump werde nun mit einem entzündungshemmenden Steroidmedikament behandelt, das bei schweren Corona-Fällen verwendet werde. Fragen nach dem Zustand der Lunge des Präsidenten wichen die Ärzte aus. Trump gehe es heute gut. Man halte seine Entlassung schon morgen für möglich.
Doch die Zweifel an der Glaubwürdigkeit werden immer lauter. So gibt es auch Ungereimtheiten beim Zeitpunkt der Diagnose. Gestern sprach Trumps Arzt zunächst von Mittwochmittag. Später ruderte er schriftlich zurück. Der Befund sei erst am Freitag gestellt worden. Außerdem steht Trump in der Kritik, weil er seinen Wahlkampf noch fortsetzte, nachdem eine enge Beraterin, mit der er viel Zeit verbracht hatte, positiv getestet wurde.
Mit der Corona-Infektion des US-Präsidenten und möglichen Folgen der Diagnose beschäftigt sich auch die Runde bei Anne Will um 21.45 Uhr gleich nach dem Tatort. Ungeachtet internationaler Appelle für einen Waffenstillstand haben sich die Kämpfe in der Kaukasusregion Bergkarabach heute ausgeweitet. In Stepanakert, der Hauptstadt der selbsternannten Republik, fiel nach schwerem Artilleriebeschuss aus Aserbaidschan der Strom aus. Zugleich gab es erstmals Angriffe auf die zweitgrößte aserbaidschanische Stadt Genje. Die Gefechte um das zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittene Bergkarabach sind die heftigsten seit 1994. Beide Seiten machen sich gegenseitig für die Eskalation der Auseinandersetzung verantwortlich.
Die Kämpfe sind nicht mehr auf Bergkarabach begrenzt. Gancha, die zweitgrößte Stadt Aserbaidschans. Die Behörden melden einen Toten und vier verletzte Zivilisten. Der Anführer von Bergkarabach sagte, er habe Raketenangriffe auf Gancha befohlen, um Militärziele auszuschalten. Dieses Video soll von der anderen Seite stammen, aus Stepanakert in Bergkarabach. Raketenalarm, dann Einschläge. Korrespondenten in Bergkarabach berichten von Angriffen Aserbaidschans auf Wohngebiete. 4 Tote und 10 Verletzte, melden armenische Behörden. Laut unserem Militär sind zusätzlich zu aserbaidschanischen Einheiten syrische Söldner und Terroristen sowie Spezialkräfte der türkischen Armee beteiligt. Ein Vorwurf, den dieses Video untermauern könnte. Es soll syrische Kämpfer zeigen, im Einsatz für Aserbaidschan. Laut Experten wurde es vor einer aserbaidschanischen Militärbasis aufgenommen. Auch Frankreich und Russland berichten über ausländische Söldner, die über die Türkei in die Konfliktregion gereist seien. In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gestern Abend Feierstimmung. Die Menschen skandieren Karabach. Tausende Aserbaidschaner feiern die Einnahme mehrerer Dörfer. Auch Flaggen des türkischen Verbündeten sind zu sehen. Das staatliche aserbaidschanische Fernsehen verbreitete dieses Video. Ein Soldat tritt die armenische Flagge weg und hisst die aserbaidschanische. Der Präsident schreibt, das ist unser Land. Wir haben Opfer gebracht, um es zurückzubekommen. Und wir werden diese Gebiete nicht aufgeben. Das zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittene Bergkarabach ist nur doppelt so groß wie das Saarland. Doch der neue Krieg könnte in der ganzen Region für Unruhe sorgen.
In Belarus haben heute erneut mehr als 100.000 Menschen gegen Machthaber Lukaschenko protestiert. Sie forderten die Freilassung aller politischen Gefangenen, den Rücktritt des Präsidenten und Neuwahlen. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, zahlreiche Menschen wurden festgenommen. Die Behörden hatten Metrostationen gesperrt und das mobile Internet abgeschaltet, um die Organisation der Proteste zu stören. Allen ausländischen Journalisten wurde die Akkreditierung entzogen. Lukaschenko hatte sich nach der Präsidentenwahl am 9. August zum Sieger erklärt. Gegner werfen ihm Betrug vor. In vielen Städten in Israel haben gestern Abend erneut zehntausende Menschen gegen Premierminister Netanyahu protestiert, trotz neuer Vorschriften zur Einschränkung der Versammlungsfreiheit. In Tel Aviv wurden laut Polizei 38 Teilnehmer festgenommen. Netanyahu steht wegen seines Corona-Krisenmanagements massiv in der Kritik. Dramatisch steigende Fallzahlen machen dem Land wirtschaftlich schwer zu schaffen. Vor wenigen Tagen gab es erstmals mehr als 9.000 Neuinfektionen an einem Tag.
Papst Franziskus hat in einer neuen Enzyklika zu mehr Solidarität weltweit aufgerufen. In dem Lehrbrief an alle Katholiken kritisierte der Papst das Aufleben eines aggressiven Nationalismus und forderte die Achtung der Rechte von Flüchtlingen. Zudem wandte sich Franziskus gegen Profitstreben und hob die Bedeutung des Gemeinwohls hervor. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass der freie Markt nicht alles lösen könne.
Als gäbe es keine Zeit mehr zu verlieren. Auf dem Petersplatz wird die dritte Enzyklika vom Papst Franziskus verteilt, gleich nachdem der Papst von oben beim Angelusgebet die Dringlichkeit seiner neuen Schrift betont hatte. Die Zeichen der Zeit weisen eindeutig darauf hin, dass die menschliche Geschwisterlichkeit und die Sorge für die Schöpfung den einzigen Weg darstellen zu einer ganzheitlichen Entwicklung und zum Frieden. Fratelli tutti, über die Geschwisterlichkeit, so heißt die neue Sozialenzyklika, und sie ist eine Anklage gegen die Kriege der Welt, an die man sich gewöhnt habe. Mit markigen Worten wendet sich der Papst gegen, so wörtlich, verbohrte, wütende und aggressive Nationalismen. Und er klagt die Unfähigkeit an, gemeinsam zu handeln. Das habe gerade die Corona-Krise deutlich gemacht.
Corona verstärkt Herausforderungen und Problemsituationen, die da sind, das Auseinanderdriften einer Gesellschaft. Von daher, es ist keine Corona-Enzyklika, aber eine, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommt.
Sowohl den nationalen als auch den individuellen Egoismen stellt Franziskus die Forderung nach Geschwisterlichkeit gegenüber. Die Enzyklika nimmt mehrfach Bezug auf sein Treffen mit dem Großimam von Kairo, Ahmed al-Tayyib, im vergangenen Jahr. Dass eine muslimische Autorität auf diese Weise zum Partner einer Enzyklika wird, gab es noch nie und steht für die Aufforderung an die Welt, Grenzen zu überwinden. Ich bin wirklich neugierig, die Enzyklika zu lesen, weil es ist genau das, was wir heutzutage brauchen. Eine Verbindung, die über die Eigeninteressen hinausgeht. Wir sind alle miteinander verbunden, weil alles miteinander verbunden ist. Das ist fundamental für unser Überleben und unsere Zukunft. Eine Enzyklika, die sich an alle Menschen richtet, nicht nur an Katholikinnen und Katholiken.
Hamburg ist ein jüdischer Student angegriffen und mit einem Klappspaten schwer am Kopf verletzt worden. Sicherheitsbeamte überwältigten den mutmaßlichen Täter. Bei ihm handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 29-jährigen Mann. Zu möglichen Motiven äußerte sich die Polizei nicht. Zuvor hatten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung von einem offenbar antisemitischen Hintergrund berichtet. Der international renommierte Modeschöpfer Kenzo Takada ist tot. Er starb nach Angaben eines Sprechers im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in der Nähe von Paris. In der französischen Hauptstadt machte er 1970 als erster japanischer Designer mit einer eigenen Modenschau Furore. In den folgenden Jahren schuf er unter seinem Vornamen Kenzo ein weltweit erfolgreiches Modeimperium. Später kreierte er auch Schmuck und Parfums. Zum Abschluss des dritten Spieltages in der Fußball-Bundesliga hat Bayern München 4:3 gegen Hertha BSC gewonnen. Alle 4 Tore für die Bayern erzielte Lewandowski. Torlos endete hingegen zuvor die Partie VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg.
Große Freude über den Punktgewinn bei Co-Trainer Iraklis Metaxas, heute Augsburgs Hauptverantwortlicher, weil der eigentliche Chef Heiko Herrlich krank ist. Dabei kommen die Gäste aus dem Süden in den roten Trikots gut rein in die Partie. Gregoritsch mit der Chance, 11. Minute. Ein lebhaftes, munteres Spiel, in dessen Verlauf aber die Hausherren immer dominanter werden, sich mehr Chancen herausspielen wie hier. Brekalo aus der Distanz. Die vermeintliche Führung für den VfL Wolfsburg allerdings nach Videobeweis zu Recht wieder zurückgenommen, da in der Aktion zuvor Weghorst aus dem Abseits kommt. Auch im zweiten Durchgang Metaxas Mannschaft fast ausschließlich mit Defensivarbeit beschäftigt. Wolfsburg kontrolliert Ball und Gegner, hat Chancen, die beste durch Memedi, aber auch fantastisch pariert von Gikiewicz im Kasten der Augsburger. 0:0 am Ende, das dritte Unentschieden im dritten Spiel für den VfL. Metaxas Augsburger dagegen sind erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte nach 3 Spieltagen noch ungeschlagen.
Die Tabelle. Leipzig aufgrund der besseren Tordifferenz auf Platz 1, punktgleich dahinter Augsburg und Frankfurt. Es folgen München, Dortmund und Hoffenheim. In der zweiten Hälfte Bielefeld auf Rang 10, dahinter Mönchengladbach, Freiburg und Hertha BSC. In der Abstiegszone Köln, Mainz und Schalke. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 5. Oktober.
Noch immer bestimmt das Tief über Nordwesteuropa unser Wetter, das am Dienstag Verstärkung bekommt. Vor allem im Süden regnet es in der Nacht hier und da, am Tag größere Lücken, anfangs im Nordosten. Am Nachmittag dann in einem Streifen von der Nordsee bis nach Südostbayern. Dazu Regen oder Schauer, im Nordosten einzelne Gewitter. Später regnet es im Südwesten verbreitet. In der Nacht 12 Grad bei Seewind auf Rügen, 5 Grad im Erzgebirge. Am Tag 9 Grad in der Eifel, 19 Grad im Nordosten. Unbeständiges, sehr windiges Wetter am Dienstag mit einzelnen kurzen Gewittern. Auch am Mittwoch und am Donnerstag wechselhaftes, durchwachsenes Wetter. Am Donnerstag im Osten und Süden längere freundliche Abschnitte.
Um 22.45 Uhr begrüßt Pina Atalay Sie zu diesen Tagesthemen. Corona und die Arbeitswelt. Kommt das Recht auf Homeoffice? Und Entscheidung in der Nachspielzeit. Das Duell Bayern München gegen Hertha BSC. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.